Der Psalm 24, der kommt ja direkt hinter dem Psalm 23. Ne?
Aha,
ja. Und der Psalm 24 ist auch ein Psalm von David. Eigentlich war der für den letzten Sonntag ja vorgesehen, wie gesagt. Dietmar und ich haben getauscht, ja, dann konnte Sabine und ich in Urlaub fahren. Ich lese mal gleich den Vers, den Psalm 24 vor. Von David, ein Psalm. Des Herrn ist die Erde und ihre Fülle, die Welt und die darauf wohnen. Denn er hat sie gegründet über Meeren und über Strömen sie festgestellt. Wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn? Und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Der unschuldige Hände und ein reines Herz hat, der seine Seele nicht auf Falsches richtet und nicht schwört zum Betrug. Er wird Segen empfangen vom Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht derer, die nach ihm trachten, die dein Angesicht suchen. Das ist Jakob. Erhebt, ihr teure Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Kampf. Erhebt, ihr teure Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist er, dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Heerscharen. Er ist der König der Herrlichkeit. Gleich am Anfang von diesem Psalm werden wir eingenordet. Kennt ihr den Begriff eingenordet sein? Als ich bei der Bundeswehr war vor vielen Jahren und wir in eine Stellung reingefahren sind, da mussten wir unsere Geschütze ausrichten, einordnen. Da weiß man sofort, wo die richtige Richtung ist. Ohne solch eine Bestimmung geht es in die falsche Richtung. Der David, der weist uns gleich am Anfang darauf hin, dass die ganze Erde und ihre ganze Fülle und auch die Menschen, die darauf wohnen, des Herrn sind. Alles ist sein Eigentum. Das Portemonnaie, der Autoschlüssel, unsere Räumlichkeiten, unser Zuhause, das Geld auf dem Bankkonto und unsere Zeit, unser ganzes Leben, alles gehört dem Herrn. Und im zweiten Vers begründet der David das auch. Da weist er darauf hin, dass Gott ihm alles gehört, weil er es gemacht hat. So wissen wir gleich von Anfang an, worum es hier geht. Der Blick auf Himmel und Erde, der macht uns bewusst, wer uns gegenübersteht. In einigen Sonntagen habe ich zur Einleitung zum Votum das Bild gezeigt mit dem Universum, mit der Erde, den Menschen und auch unseren Babys. Der Blick auf das Universum, diese riesige, unvorstellbare Weite, die macht uns deutlich, vor wem wir stehen, wem wir begegnen werden in der Größe und in der Herrlichkeit. Ich meine, das tut uns allen ganz gut,
wenn wir uns immer wieder daran erinnern, wem wir eigentlich dann gegenüberstehen. Es sind nicht die Sorgen, die wir haben, die uns erlösen. Es ist der große und barmherzige Gott, der dieses alles gemacht hat, der sich um uns kümmert. Erhebt die Häupter, ihr Tore, erhebt euch, ihr Ewigen, vor. Dazu ruft uns David auf, der ein Leben mit Gott geführt hat. David, der eine Beziehung mit Gott hatte und der mit Gott viel erlebt. Er hatte eine lebendige Beziehung zu Gott. Man merkt das, wenn wir seine Psalmen lesen, in denen er im Gebet vor Gott tritt, als ob es so ein ganz natürliches Gespräch ist. Er schüttet vor Gott seine Anliegen aus. Und ich lese gern die Psalmen von David. Da merkt man, dass er eine Beziehung zu Gott hat. Ewige Pforten. Sie haben wohl eine andere Dimension als das Brandenburger Tor. Auch der Arc de Triomphe in Paris wird dem nicht nachkommen. Andere Dimensionen als der Eingang des Weißen Hauses oder des Palastes von Wladimir Putin. Andere Dimensionen als die großen Gebäude aller anderen großen Herrscher dieser Welt. Ich glaube, die ewigen Pforten werden von ihrer Größe und ihrer Bedeutung beeindruckend sein für uns winzige Menschen, wenn wir dann mal dahin durchgehen. Und jeder von uns wird einmal durch die ewigen Pforten gehen, hoffentlich dann in die herrliche Gemeinschaft mit Gott. Nun, David meint, die Größe der ewigen Pforten reicht nicht aus für den König, der kommen und hindurchgehen soll. Sie sind zu klein. Sie sind zu klein für den, der die Grenzen der himmlischen und der irdischen Welt durchschreitet. Zu klein für den, der die Macht hat, unbeschränkt und ungehindert überall dorthin zu gehen, wo er hin will. Sogar in das Reich des Todes. Rein und wieder raus. Ja, es ist wirklich ein mächtiger, starker König und Gott, der kommen wird. Ja, Jesus ist tatsächlich stark und mächtig. Wir erinnern uns an seinen Kampf auf Golgatha, den er dort geführt und gesiegt hat. Gekämpft und gesiegt. Damit wir erlöst werden von der Macht der Finsternis, die in dieser Welt herrscht, die Menschen und die ganze Schöpfung quält, tyrannisiert und gefangen hält. Gefangen in dem Elend der Gottlosigkeit. Und wie das aussieht, erleben wir jetzt wieder im Nahen Osten. Wir erleben es schon seit fast 2 Jahren in der Ukraine. Wir erleben es in vielen Familien, die zerbrechen und zugrunde gehen, weil es keine Vergebung gibt und der Streit und Hass regiert. So kaputt ist seine Schöpfung. So kaputt ist unsere Welt. Da können wir wirklich doch nur sagen, nur gut, dass der Herr Jesus da den Kreislauf des Bösen gebrochen und uns eine große Hoffnung gebracht hat. Stellt euch mal vor, wir würden in diesem Elend sitzen bleiben müssen. Nur gut, dass der auferstandene Herr Jesus Christus eines Tages wiederkommen wird und alles zur Vollendung bringt, wie es Gottes guter Wille ist. Und darauf blicken wir in dieser Zeit. Wir blicken nicht auf das niedliche, schöne Weihnachtsfest. Wir blicken darauf und erinnern uns daran, dass der Herr Jesus Christus als Herrscher wiederkommen wird. Es ist eine unvorstellbare Größe und Herrlichkeit, die Jesus innehat. Ich glaube, wir können das gar nicht begreifen. Unvorstellbar seine Herrlichkeit und Größe. Und da kommt doch automatisch dann der Gedanke, wie können wir ihm begegnen, wenn er kommt? Wo stehen wir da? Wie wird das sein? Kann ich vor ihm stehen? Eine berechtigte Frage. Wie wird es sein, wenn er kommt? Und er wird kommen. Der allmächtige, heilige und ewige Gottkönig wird kommen. Und da kann man nur sagen, wohl dem, der dann die Gerechtigkeit durch den Glauben an Jesus Christus hat, die vor ihm gilt. In letzter Zeit, Monate, frage ich mich immer wieder, warum mich so vieles in meinem Leben so intensiv beschäftigt hat, dass ich diesem großen König der Herrlichkeit nur so schwerlich die Ehre gab, die ihm gebührt. Ich frage mich, warum ich ihm vorenthalten habe, was ihm zukommt. Das ist eine, ich finde, es eine wirklich intensive Frage. Und ich stelle nach und nach immer mehr fest, dass es viele Dinge gibt in meinem Leben und bei euch wird es auch nicht anders sein, die uns einfach davon ablenken, Jesus die Ehre zu geben. Gott das Leben zur Verfügung zu stellen. Ja, abhält davon, uns Gott hinzugeben. Wir hatten so einen schönen Urlaub, ein paar Tage im Sauerland mit Schnee. Ja, und dann bin ich am Montag wieder zur Arbeit gefahren. Ne? Und ich kann euch sagen, da war innerhalb von kurzer Zeit, keine zwei Tage, da war der ganze Urlaub hin. Und da ging die ganze Woche, ging das volle Pulle durch. Da ist ja natürlich klar, dass man an der Stelle, wenn es dann spät ist abends und endlich, man weiß nicht wie, ob alles fertig ist, dann zur Ruhe kommt oder zur Ruhe kommen möchte, ne, dass man dann keine Puste hat. Und bei mir ist das oft so, dass ich dann gerade an der Stelle sage, okay, jetzt will ich nichts mehr hören, ich will nichts mehr sehen, lasst mich alle in Ruhe, ne, mach die Glotze an und guck Fernsehen. Wie viele Tage in meinem Leben habe ich so gehandelt? Ich bin davon überzeugt, das wird mir weiterhin auch noch so passieren, ja, aber ich werde nachdenklich darüber. Nachdenklich darüber, ob nicht in den Tagen und auch in den Stunden, ne, wenn es dann so schwierig ist, ob dann nicht einfach auch die Zeit gekommen ist, sich Gott zuzuwenden. In dem bisschen an Zeit, das der Tag noch hat, sich Gott dann zuzuwenden. Das ist besonders deshalb auch so traurig, Ja, weil ich und so wird es euch auch gehen, immer wieder die Erfahrung mache, dass mir so liebevolle Worte begegnen, die ich in der Bibel lese, wo Gott mit mir spricht und mich quasi doch immer wieder jeden Tag umarmt. Und dann zeige ich ihm so die kalte Schulter. Ja, ich meine, da hängen wir ziemlich in dem Jetzt, in dem Diesseits. Ich hänge da drin, oft. Ich erlebe über viele Jahre meines Lebens, dass Gottes Angesicht, so wie es in der Schrift heißt, freundlich über mir leuchtet. Er ist mir freundlich und gütig zugewandt. Und dann stelle ich fest, dass ich da immer noch und auch immer wieder neue Lebensbereiche habe, Räume, auf denen quasi steht, privat, Zutritt nicht gestattet. Was ist da los in meinem Herzen? David bezeugt unter anderem hier in dem Psalm, dass derjenige in Gottes Gegenwart treten darf, der ein reines Herz hat und eine Seele, die sich nicht auf Falsches richtet. Mein lieber Scholli, wie viele Entscheidungen habe ich in meinem Leben getroffen, meine Seele auf Dinge ausgerichtet, die tatsächlich falsch waren. Da mag ich ja gar nicht dran denken. Derjenige darf in Gottes Gegenwart kommen, der ein reines Herz hat und seine Seele, eine Seele, die sich nicht auf Falsches richtet. Wer von uns könnte das denn sagen? Und mit welch einer Freimut der David wieder davon spricht, finde ich so toll. Der hat ja den Herrn Jesus noch nicht so gekannt, ne? Und trotzdem spricht er das so aus. Und er richtet sich in Zuversicht an den großen Gott, der da Himmel und Erde gemacht hat. In dem Vertrauen darauf, dass er von seiner Gnade und Güte, von seiner Barmherzigkeit leben kann. Wir erinnern uns, als David von dem Nathan angesprochen wurde, ne? Du bist der Mann. Du hast das Schaf da umgebracht von deinem anderen. Wie er dann unmittelbar die Vergebung gesucht hat. Wir erinnern uns, wie er über Tage da sich grämte und Gott gebeten hat, dass der Sohn dann doch leben bliebe. Und als er dann auf einmal dasteht und sagt, okay, jo, ich mach das dann, freue mich darüber, dass ich bei Gott sein kann. Und hakt da das ab, dass sein Sohn doch sterben wird. Ich glaube, der David, der hat schon aus seinem Herzen gesprochen, wenn er solche Sätze sagte. Er hat erlebt, so wie ich auch, dass er kein reines Herz hat, dass er seine Seele auf Falsches richtet. Und trotzdem tritt er gegenüber Gott, weil er Vergebung erfahren hat. Wir kennen wohl alle das Kindergebet. Ich bin klein, mein Herz mach rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Ich bin groß, mein Herz, was mache ich bloß, ist voller Absichten, die sich nicht nach Jesus richten. Ja, so ist das. Trotzdem habe ich aber keinen Grund, den Kopf in den Sand zu stecken oder gar zu verzweifeln. Denn ich weiß ja, Jesus liebt mich trotzdem und begegnet mir immer wieder neu mit seiner wunderbaren Gnade. Es ist einfach unfassbar, wie vollkommen Gott ist. Er ist ja nicht nur ein starker und allmächtiger, ein heiliger, ewiger Gott. Nein, er ist auch der Inbegriff aller Liebe, der Inbegriff von Barmherzigkeit, Geduld und Treue. Er ist ein Gott, der Luft zum Atmen gibt und Raum schafft zum Leben. Was würde es uns helfen, wenn uns ein großer, allmächtiger und starker Gott entgegentritt, dem wir nicht begegnen können? Der uns stehen lässt und von uns fordert. Aber in seiner Liebe, in der Barmherzigkeit, in dem Aushalten, in dem Vergeben, in der Geduld und in der Treue, da wird Gott einfach für uns Menschen so vollkommen. Liebe Geschwister, es macht wirklich Sinn, diesen König in sein Leben zu lassen. Es macht wirklich Sinn, sich Jesus anzuvertrauen und sich ihm hinzugeben. Die beste Investition, die wir machen können, in diesen Gott unsere Zeit zu investieren, unser Herz investieren, uns ihm hinzugeben. Schauen wir doch immer wieder mal auf Himmel und Erde, auf das Universum, das Gott gemacht hat. Dann werden wir seine Größe begreifen und den Schatz, den er uns geschenkt hat, weil wir ihm begegnen dürfen. Amen.